Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Wer heute durch das Medienmagazin Journalist blättert, der stößt auf ein Interview mit Ex-Handelsblatt-Chef Gabor Steingart. Allerdings ohne Antworten. Die sind nämlich geschwärzt. Dafür sorgte Steingart selbst, denn er hatte seine Aussagen per Anwalt komplett zurückgezogen, nachdem die Journalistredaktion seine Änderungswünsche nach dem Gespräch nicht akzeptiert hatte. Dass ein Interview noch einmal von dem Gesprächspartner sozusagen abgesegnet werden muss, bevor es veröffentlicht wird, gehört besonders in der Printbranche zum täglichen Geschäft. Geschwärzte Antworten kommen dabei eher selten heraus. Aber es kann durchaus zum Gerangel um Worte kommen. Deshalb möchte ich jetzt mal in den Alltag einer Wochenzeitung schauen. Dr. Michael Angele ist Chefredakteur des Freitag. Ich grüße Sie, Herr Angele.
Ich grüße Sie, Frau Köster.
Herr Angele, was sagen Sie denn zu dem aktuellen Fall? Vielleicht erstmal.
Man staunt erstmal ein bisschen, denn so wie ich Gabor Steingart wahrgenommen habe, auch in seiner Spiegelzeit, ist er einer derjenigen, der etwa Politiker doch immer daran erinnert, nicht zu glatt zu werden, nicht alles glatt zu bügeln, auch mal das eine oder andere Ungereimte stehen zu lassen. Deswegen war ich ein bisschen erstaunt, dass er nun dieses Interview so gar nicht freigeben wollte. Allerdings kenne ich ja nun die Fragen, nicht die Antworten, die ursprünglichen, denn die sind ja geschwärzt. Mhm. Aber ich finde es, hätte ich ihm jetzt nicht so, hätte gedacht, er sei da ein bisschen locker. Allerdings ist er ja jetzt Unternehmer und da wird man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger.
Sind bei Ihnen geschwärzte Antworten schon mal vorgekommen im Blatt?
Nee, das nicht. Aber wir haben auch schon mal ein Interview zurückgezogen, dann nicht gedruckt. Das schon. Aber wenn man geschwärzte Antworten druckt, dann will man damit ja was aussagen, nicht? Also ich erinnere mich, ich habe jetzt kurz nachgeschaut, die Taz hat das ja vor Jahren gleichsam exemplarisch gemacht mit Philipp Oesle, dem FDP-Mann, mit dem hat sie ein Gespräch über Hass geführt, der er wollte dann die Antworten so auch nicht mehr stehen lassen und da haben sie halt einfach die Fragen abgedruckt, weil sie der Meinung waren, das Nicht-Beantworten der Fragen würde schon sehr aussagekräftig sein, weil die Fragen eben so markant gestellt wurden. Also es ist eine Kunstform eigentlich, muss man sagen, und nee, haben wir so noch nicht gemacht jetzt bei uns.
Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass Herr Steingart da eigentlich sonst lockerer war. Wie ist das denn sonst üblicherweise, wenn man Journalisten interviewt? Sind Sie besonders pingelig?
Ja, manche sind so, manche sind anders. Es gibt solche, die sehen sich eher in der angelsächsischen Tradition und da ist ja Autorisieren, findet ja gar nicht statt. Da ist so das Bonmot von Henry Kissinger, schreiben Sie, was Sie wollen, Hauptsache Sie schreiben meinen Namen richtig. Gibt Journalisten, die sich in dieser Tradition sehen. Bei den wenigen Interviews, die ich geben durfte, habe ich das auch eher so gehandhabt. Aber es gibt natürlich andere, die legen schon Wert auf eine Autorisierung und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Denn was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass die meisten Interviews, die gedruckten, dann natürlich nicht eine 1:1-Abbildung des Gesprächs sind, sondern, wenn man so will, in sich selbst eine eigene Gattung ausbilden. Und da will man schon mal nachbessern, das kann ich dann verstehen. Aber dass man gleich das ganze Interview dann nicht mehr haben will, das ist natürlich schon ein bisschen extrem.
Bedeutet das immer viel mehr Aufwand, wenn Sie Interviews abdrucken?
Es ist ein großer Aufwand. Ich mache es allerdings gerne. Also ich führe relativ oft Interviews und bearbeite die dann auch gerne, auch zusammen mit den Interviewten, durchaus im kritischen Dialog, weil ich finde, das lohnt sich. Und am Schluss hat man oft ein fast lebendigeres Gespräch gedrucktes, als es am Anfang wirklich eigentlich war. Also die Bearbeitung finde ich an sich ganz gut, wenn sich beide darauf verständigen können. Das ist ja der Deal, nicht?
Ist es eigentlich so, dass es im Radio weniger üblich ist, weil die meisten Gespräche live laufen und dann gar nicht mehr korrigiert werden können?
Vermute ich mal. Also meinen Sermon hier kann ich jetzt auch nicht mehr korrigieren. Wahrscheinlich ist es so. Sonst könnte man das ja auch tun. Aber ich finde es eigentlich ganz erfrischend, dass es so ist und dass ich beim Radio dann wiederum sicher sein kann, etwa bei diesem Gespräch, dass es halt eben so ist, wie es geführt wurde. Da unterscheidet sich eben Print wirklich. Das wissen vielleicht viele Leute nicht. Etwa diese berühmten Spiegelgespräche sind natürlich Artefakte. Die haben so nicht stattgefunden. Und Sie können jetzt mit einem Spiegelmenschen bestimmt lange darüber reden, wie das manchmal ringen um jede Formulierung ist, gerade mit Politikern.
Michael Angele, Chefredakteur der Wochenzeitung Freitag, vielen Dank über Ihre Informationen zu dem Autorisierungsprozess bei Interviews, gerade in Printausgaben.
What I have said in my report, that it is a state killing.
In meinem Bericht komme ich zu dem Ergebnis, es handelt sich um einen staatlich ausgeführten Mord. Es ist ein internationales Verbrechen, dem gegenüber die internationale Rechtsprechung anzuwenden ist. Und das bedeutet, wer immer mit diesem Mord zu tun hat, sollte der internationalen Strafverfolgung unterliegen, sobald er sich außerhalb seines Landes begibt und in ein Land reist, das internationales Recht anwendet.
Universal Jurisdiction. Sagte die UNO-Sonderermittlerin Agnieszka Lamar. Heute, also genau ein Jahr nach dem grausamen Mord an den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, ist es klar, dass der saudische Staat dafür verantwortlich ist und vermutlich auch der saudische Prinz bin Salman davon wusste. Der spricht zwar öffentlich von einem Fehler, bestreitet aber, von der abscheulichen Tat gewusst zu haben. Mein Kollege Marc Törner hat über den Fall Khashoggi intensiv berichtet, auch hier im Deutschlandfunk. Ich habe ihn gefragt, warum Jamal Khashoggi lange Zeit als renommierter Journalist in Saudi-Arabien arbeiten durfte.
Er galt eigentlich als Mann des Systems und andere, sag ich mal, Oppositionelle, weil zum Schluss ist er ja in die Rolle des Oppositionellen gekommen. Andere Oppositionelle oder Dissidenten haben ihn eigentlich nie als Menschen wahrgenommen, der sich mit der Königsfamilie angelegt hätte. Denn von Anfang an seiner Karriere war er eigentlich in recht etablierten Blättern tätig. In den 80er Jahren, Saudi Gazette, OKAS, das sind eigentlich so die Blätter, die man mit FAZ und Welt vielleicht vergleichen könnte bei uns, wenn man das möchte. Und dann hat er sehr stark, sehr intensiv aus dem afghanischen Kriegsgebiet berichtet, während der Zeit, als dort gegen die Sowjets gekämpft wurde, hat auch Interviews mit Bin Laden gemacht. Und dadurch, durch seine Kenntnis dieses dschihadistischen Islams, ist er auch für den Geheimdienst Saudi-Arabiens irgendwann interessant geworden und hat sich dann so bis gegen Ende der 90er Jahre sogar zu einem Vertrauten des saudischen Geheimdienstchefs entwickelt. Kurzum, er galt zwar als kritischer Wacherkopf, aber immer auch als Mann, der eigentlich dem Regime nahe stand.
Aber natürlich auch ein bisschen zwischen den Fronten dann stand, oder?
Ja, und das hat sich auch sehr schnell so ergeben. Denn der große Unterschied zwischen Khashoggis Ansatz ist und dem Ansatz des Regimes, dass er schon relativ früh den Muslimbrüdern sich angenähert hat. Und das ist die Bewegung, die dem politischen Islam nahesteht, beziehungsweise diesen politischen Islam verkörpert in Ägypten, heißen die Muslimbrüder. Aber Khashoggi hat eigentlich immer selber vom politischen Islam geredet. Und das war eigentlich das, wofür er eingetreten ist. Das heißt, bewusst denkende Muslime, traditionell werteorientierte Muslime, sollten sich in politischen Parteien engagieren. Und das läuft natürlich total konträr zu dem Projekt, in Anführungsstrichen, zu dem Projekt der saudischen Königsfamilie. Warum? Diese saudische Königsfamilie hat eigentlich als raison d'être die Tatsache, dass sie den Wahhabismus, also diesen sehr puristischen Islam, verteidigt. Sie hat eigentlich keine andere ideologische Legitimation, warum gerade sie als Familie dieses Land regieren soll. Also nur, wenn sie diesen puristischen Islam verficht. Und das, also eine Familie als sozusagen Sachwalter des Islam in einer Monopolstellung, das läuft ja dem Projekt des politischen Islam entgegen, wenn sich Menschen in Parteien organisieren sollen. Und da war die große Bruchstelle, die sich dann so herausgestellt hat zwischen dem Regime und Khashoggi.
War das auch die Zeit, in der er dann das Land verlassen musste?
Das war ein bisschen später der Fall. Also es war immer bekannt, dass er den Muslimbrüdern oder dem politischen Islam nahesteht. Hochgeschaukelt hat sich das eigentlich erst in der Auseinandersetzung zwischen Khashoggi selber und dann dem Kronprinzen. Also Khashoggi hat eigentlich diesen Thronwechsel vom einen König zum anderen. Der andere König, der neue König, hat dann eben diesen Kronprinzen auch immer gefördert oder diesen Prinzen als Kronprinzen auch installiert. Das war eigentlich zunächst mal auch eine große Hoffnung für Khashoggi. Da tut sich was, da soll jetzt irgendwas Neues begonnen werden. In dem Augenblick, als sie diese Reformen herausgestellt haben als Camouflage für eine Ein-Mann-Herrschaft, da ist es zu einem richtigen Bruch gekommen und da wurde es plötzlich auch sehr gefährlich für ihn persönlich.
Er hatte ja, nachdem er Saudi-Arabien verlassen hatte, eine regelmäßige Kolumne für die Washington Post, hat also aus dem Exil sozusagen den kritischen Beobachter gegeben auf Saudi-Arabien. Welche Rolle spielte er mit dieser Kolumne eigentlich?
Also ich glaube, er war von Anfang an ein Dorn im Auge dieses Kronprinzen, denn er hat nicht davon abgelassen, das Projekt des politischen Islam zu verfechten. Er hat vor allem auch den arabischen Frühling so gesehen, dass dort sich die arabische Bevölkerung geäußert hat und dass sie sich mehrheitlich wohl für den politischen Islam auch ausgesprochen hat. Das muss jetzt nicht unbedingt das bedeuten, was sich in Ägypten dann unter Morsi entwickelt hat, das ja auch sehr restriktiv war. Ich meine, dadurch, dass Khashoggi auch immer für die Pressefreiheit eingetreten ist, ergibt sich eher, dass er so vielleicht mit dem tunesischen politischen Islam sympathisiert hat, also dieser tunesischen Nahda-Partei vielleicht, die sich immer in den Parlamentarismus eingliedern wollte, die immer auch andere Ideologien als Teil des politischen Spiels akzeptiert hat und eben sozusagen eine islamische Partei als Teil eines allgemeinen Parlamentarismus gesehen hat. Ich vermute, das war zuletzt auch der Ansatz von Khashoggi.
Am vergangenen Wochenende war hier in Hamburg ein internationaler Kongress zu investigativem Journalismus. Dort sprach die saudische Exiljournalistin von einem sehr, sehr gefährlichen Terrain für Journalisten in Saudi-Arabien, wenn man jenseits der offiziellen Verlautbarungen recherchieren wolle. Sie fühlt sich selbst im Exil nicht sicher, sieht sich aber in der Verantwortung, weiter kritisch zu berichten. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es innerhalb von Saudi-Arabien überhaupt noch kritische Stimmen?
Ich würde das auf jeden Fall so bestätigen, auch als Beobachter, der ja sich außerhalb des Landes aufhält. Ich war allerdings im vergangenen Jahr, also 2018, kurz bevor dieser Khashoggi-Fall passierte, auch in Saudi-Arabien. Und ich hatte dort, wie das immer so ist, eine Planung vorlegen müssen, also Kontakt mit Ministerien aufgenommen und natürlich das alles über die saudische Botschaft einfädeln müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, dort zu recherchieren. Und hatte also mehrere offizielle Termine zugesagt bekommen. Keiner dieser Termine ist zustande gekommen. Das heißt, ich saß dafür 2 Wochen und wartete auf Rückmeldungen. Und stattdessen wurden da irgendwelche Leute angeboten, dann auch noch von einer Agentur, die in Berlin gewesen ist und die dann von den Saudis eingekauft worden ist, die also politisch völlig unverfänglich gewesen sind. Und wenn es mir dann mal gelang, mit irgendwelchen halboffiziellen Kontakt aufzunehmen, habe ich da eines wahrgenommen. Eine absolut große Furcht. Keiner wollte sich irgendwie festlegen, keiner wollte irgendetwas sagen. Alle schienen wirklich vor diesem Ein-Mann-Herrscher furchtbare Angst zu haben. Und dass man selbst im Exil nicht sicher ist, wenn man sich irgendwie auch nur kritisch äußert, man merkt es vielleicht gar nicht, wenn man den ärgert. Ja, dafür ist ja der Fall Khashoggi ein sehr gutes Beispiel.
Mein Kollege Mark Turner über den Journalisten Jamal Khashoggi, der heute vor einem Jahr grausam ermordet wurde. In Großbritannien geht's seit 2,5 Monaten hoch her in einer öffentlichen Diskussion um die BBC. Und dabei geht es um die Frage, wie neutral Moderatoren eigentlich sein sollen oder müssen. Ausgelöst hat diese Diskussion eine dunkelhäutige BBC-Moderatorin, die in der Morning Show klar Stellung bezog, und zwar gegen die Tweets von US-Präsident Trump. Der hatte ja am 14. Juli 4 farbige US-Abgeordnete dazu aufgefordert, dahin zurückzukehren, wo sie herkämen. Soweit die Vorgeschichte. Was danach passierte, skizziert Ihnen jetzt Sandra Pfister.
Naga Manjati ist 44 und eine erfahrene Radio- und Fernsehmoderatorin. Ihre Mutter kommt aus Indien, ihr Vater aus Mauritius. Sie hat ihr komplettes Leben in England verbracht. Ihr Co-Moderator Dan Walker will von ihr wissen, wie es sich für sie anfühlt, Donald Trumps Tweets zu lesen.
And every time I have been told as a woman of color to go home, go back to where I came from.
Jedes Mal, wenn mir als farbiger Frau gesagt wurde, ich soll dahin zurückgehen, wo ich hergekommen bin, war das eingebettet in Rassismus. Ich beschuldige hier niemanden, aber man weiß doch, was bestimmte Sätze bedeuten. Dan Walker fragt nach, wie sie sich denn gefühlt habe.
Furious. Absolutely furious. And I can imagine that lots of people in this country.
Wütend, total wütend. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Menge Menschen in diesem Land sehr wütend sind. Dass ein Mann in dieser Position das Gefühl hat, es ist okay, derartig Grenzen zu überschreiten.
We'll be feeling absolutely furious that a man in that position feels it's okay to skirt the lines with using language like that.
Ein Zuschauer beschwerte sich. Die interne Beschwerdestelle der BBC prüfte und kam vor einer Woche zu dem Ergebnis, Naga Manjati habe gegen die Richtlinien der BBC verstoßen. Journalisten seien zur Überparteilichkeit verpflichtet. David Jordan, Leiter dieser BBC-internen Beschwerdestelle, die aus 5 Männern und 2 Frauen besteht, begründete das in der BBC.
The issue on which the finding was made was not her responding to that clearly racist comment.
Wir haben nicht daran Anstoß genommen, dass sie als Person of Color ihre persönliche Meinung gesagt hat. Auf rassistische Kommentare hinzuweisen, ist absolut akzeptabel. Es geht aber darum, wie man hinterher die Person darstellt, die die Bemerkungen gemacht hat und ob man über ihre Motive spekuliert. Wir dürfen das nicht so unterstellen, egal ob es Präsident Trump oder jemand anders ist.
We can't do that, whether it's President Trump or whether it's anybody else that we're assessing in that way.
Was dann kam, war ein perfekter Shitstorm. Viele Zeitungskollegen brachen eine Lanze für die Moderatorin, wenn auch manche eher aus schierer Lust auf die ungeliebte gebührenfinanzierte Konkurrenz draufzuhauen. Der Tenor aber lautet tendenziell, die BBC betreibe Haarspalterei. Wenn man Rassismus kritisieren darf, warum nicht die Person dahinter? Auch eine ganze Reihe von BBC-Kollegen sieht das so. Unter anderem der indischstämmige Fernsehmoderator Nish Kumar.
We all work within the BBC. We all respect the guidelines. We all respect.
Wir alle arbeiten für die BBC. Sie muss unbedingt unparteiisch sein. Denn die Rundfunkgebühren werden von Leuten unterschiedlicher Herkunft und Einstellung bezahlt. Trotzdem kann ich nicht verstehen, warum wir Rassismus immer noch so behandeln sollen, als sei das eine legitime Meinung.
However, I can't see why we still have to treat racism as though it's a legitimate opinion.
Come on, BBC, das ist lächerlich, twitterte selbst der konservative Finanzminister Sajid Javid, ein Sohn pakistanischer Einwanderer. Es ist doch vollkommen verständlich, warum sie gesagt hat, was sie gesagt hat. Die BBC legt Wert auf Diversität. Im Haus setzte entsprechend ein Beben ein. Sogar 100 Abgeordnete des Unterhauses setzten sich für Naga Manjati ein. 44 Künstler und Schriftsteller, überwiegend nicht weißer Abstammung, schrieben aus Solidarität einen offenen Brief an die BBC. Eine der Organisatorinnen war die Schriftstellerin Afua Hirsch.
It's ludicrous to say it's fine for a presenter to express her own experience of racism.
Es ist grotesk zu sagen, es ist in Ordnung für Moderatoren zu erzählen, welcher Rassismus ihnen selbst widerfahren ist, aber dann zu fordern, sie sollen nicht über die Person urteilen, die rassistisch ist. Das bedeutet doch, dass wir uns neutral verhalten sollen, ob diese Erfahrungen gut oder schlecht waren.
People of color who've experienced racism, we can talk about those experiences, but remain impartial about whether we think they're good or not.
Ein wenig schimmert durch, dass bei der BBC ältere Moderatoren weißer Hautfarbe offenbar den Fall anders bewerten. BBC-Veteran Alistair Stewart meint, unabhängige Moderatoren sollten Fakten liefern und nicht ihre Meinung. Auch Star-Moderator Andrew Marr pflichtet ihm bei. Dennoch, unter dem massiven öffentlichen Druck ruderte Tony Hall, der Intendant der BBC, jetzt zurück. Die BBC nimmt die offizielle Rüge Naga Manjatis zurück. Ihre Äußerungen genügten nicht, um die Beschwerde aufrechtzuerhalten. Rassismus sei Rassismus, so Hall. Und die BBC sei in dieser Frage nicht wertfrei.
Zurück in Deutschland. Der 3. Oktober naht. Klar, da wird wieder groß und breit berichtet über und rund um die deutsche Einheit. Aber unserem Kolumnisten Matthias Dell bereiten die Berichte eher Unbehagen. Was ihm da genau gegen den Strich geht, hören Sie ihn selbst.
Medias Res. Matthias Dell.
Fürs Gedenken an Ereignisse von nationaler Wichtigkeit gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder baut man ein Denkmal oder man richtet einen Feiertag ein. Letzteres gilt für die deutsche Einheit. Allerdings geht von dem Datum selbst wenig Strahlkraft aus. Nicht selten wird ja an Tagen gefeiert, an denen etwas national Bedeutsames geschehen ist, wie in Frankreich oder den USA. Der 3. Oktober, der seit 1990 Tag der deutschen Einheit heißt, wirkt dagegen wie ein Friseurtermin. Auch deshalb braucht es allerlei mediale Begleitung, um ihn mit Sinn zu füllen. Die Leute sollen doch wissen, warum sie frei haben. Also gibt es Sonderausgaben, Feiertagssendungen, Spezialprogramme. Würde man nicht wissen, dass der 3. Oktober der Tag der deutschen Einheit ist und hätte nur diese Texte, Features und Filme, dann könnte man auf die Idee verfallen, dieser Tag sei eigentlich der Tag des Endes der DDR oder der Tag der Erinnerung an die DDR. So gesehen ist der Nationalfeiertag einer der wenigen Tage im Jahr, an dem westdeutsch geprägte Medien sich für die DDR interessieren. Wenn es nicht so eintönig wäre, könnte es fast lustig sein, sich vorzustellen, wie das in den Redaktionen abläuft. Sollen wir Wolfgang Thierse interviewen? Ach nee, den hatten wir doch schon letztes Jahr. Wie wär's mal wieder mit Wolf Biermann? Nee, wir brauchen jemand Jüngeren und am besten eine Frau, die noch einen Pioniernachmittag von innen gesehen hat. Man könnte auch sagen, das Routinierte sich mit der DDR befassen, langweilt sich selbst. Hübsch illustriert das ein Text in der Extraausgabe des Spiegel, die vor ein paar Tagen erschien. Verantwortet übrigens von zwei westdeutschen Mitarbeitern des Magazins. Im Heft darf nämlich einer der wenigen ostdeutschen Spiegel-Mitarbeiter einen Essay schreiben. Der hat das schon öfter gemacht, weshalb sein Text aus Anlass des Jahrestags mit dem Verweis auf einen Text von ihm zu einem früheren Jahrestag anfängt. Damit dieser arme Mensch sich nun 2020 nicht schon wieder selbst zitieren muss, würde ich an dieser Stelle vorschlagen, zum 30. Tag der Deutschen Einheit im nächsten Jahr werden einmal ausschließlich Geschichten über Westdeutschland und Westdeutsche erzählt. Etwa Michael Kühn in der Weidlingstraße, was die Wiedervereinigung für die lange und kaum bekannte Geschichte des westdeutschen Rechtsextremismus bedeutete. Zum Interview wird Wolfgang Schäuble gebeten und erzählt über seine Gespräche mit dem DDR-Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski. In einer langen Reportage wird 1989-90 aus Sicht türkeistämmiger Menschen in Berlin-Kreuzberg geschildert. Und um 20.15 Uhr läuft in der ARD Alles wie immer, eine lustige Komödie, die in, sagen wir, Buchen im Odenwald spielt und in der einfach nichts passiert, während abgerissene Kalenderblätter das rasante Vergehen von Zeit versinnbildlichen.
Übermorgen ist wieder Ihr Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Da ist Medias Res im Dialog und Henning Hübert moderiert die Sendung. Er ist jetzt hier beim Studio bei mir und stellt uns das Thema vor.
Na, wir wollen, wenn Sie die Kolumne gehört haben, da mehr von Ihnen wissen über das mediale Einheitsbild. Frage in unserer Dialogsendung nach dem Feiertag. Das Identitätsthema deutsche Einheit, finden Sie sich in der Berichterstattung wieder? Live, Freitag ab 15.35 Uhr unter 0221 345 3451 anrufen oder schon jetzt uns eine Mail schreiben an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Identitätsthema deutsche Einheit, finden Sie sich in der Berichterstattung wieder? Da interessiert uns natürlich auch, wie der morgige Tag der deutschen Einheit bei Ihnen so angekommen ist. Fest in Kiel, die jüngere deutsche Geschichte, differenzieren die Medien da ausreichend? Und da ist wirklich mal Ihre Meinung gefragt. Jetzt teasen wir darauf schon auf die Sendung am Mittwochnachmittag. Das ist beste Pioniernachmittagszeit, wenn man sich erinnert. Und wenn Sie so den Tag morgen Revue passiert haben, dann können Sie auch schon auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Ab 15.50 Uhr morgen 0221 345 3451.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jörg Mannhold, ich bin Ressortleiter beim Bonner Generalanzeiger und unsere Schlagzeile morgen lautet: Die Bundesregierung baut den Ministerienstandort in Bonn aus. Das ist für uns eine ganz wichtige Nachricht, dass sie im Stadtteil Duisdorf sanieren, aber auch noch ausbauen wollen und wir eventuell mehr Arbeitsplätze bekommen. Das Ganze hat ja auch mittelbar mit der deutschen Einheit zu tun, die wir morgen begehen.
Jetzt hatten wir aber genug Einheit für heute. Am Mikrofon sagt Tschüss für Medias Res Bettina Köster.